Nun bist du mit dem Kleide der Demut angetan. Aber das allein genügt noch nicht, sondern du musst auch in der Tat demütig sein. Darum folge uns. Der Mann folgt und sieht, sie kommen bei einem Bauernhofe an und sagen zu ihm: Siehe, hier wohnt ein schroffer Mann und hat große Schweineherden. Bei diesem sollst du dienen und mit allem zufrieden sein, was er dir zum Lohne geben dürfte. Und wird er hart und ungerecht sein gegen dich, so sollst du alles mit Geduld ertragen und dir bloß in des Herrn Gnade und Erbarmung Recht schaffen. Wird er dich schlagen, da schlage nicht zurück, sondern wie ein Sklave halte ihm den Rücken dar. So wie du auf der Erde zufolge der militärischen Subordination es oft gesehen hast, wie sich ein armer Soldat ganz willenlos auf die Bank legen musste und aushalten die harte, oft höchst ungerechte Strafe, wirst du das alles in rechter Geduld ertragen, dann soll dir ein besseres Los zuteil werden. Darauf spricht der Mann: Ich bedanke mich gehorsamst für diese Führung. Gebt mir nur mein Staatskleid wieder, ihr Betrüger. Ich werde schon selbst mir die Wege bahnen. Da schaut's die Lumpen an. Aus unser einem, der wenigstens 20 Ahnen zählt, wollen sie so mir nichts, dir nichts, seinen Sauhalter machen. Oh, wäre ich noch auf der Welt. Ich wollte euch dafür zahlen, dass ihr es euch merken solltet. Diese Wackerbunden geben sich noch für Gottes Boten aus. Nein, wartet! Diese Gottesbotenschaft soll euch noch teuer zu stehen kommen. Seht, die Engel geben ihm sein Staatskleid wieder und sagen: Wie du willst, da ist dein irdisch Kleid. Willst du die Wege des Lebens nicht wandeln, so wandle deine eigenen. Unser Dienst bei dir aber ist zu Ende. Nun seht, in welch ein Wasser unser Mann sich begibt. Da wird er lange zu schwimmen haben, bis er auf des verlorenen Sohnes Rückweg zum Vater gelangen wird. Hüte sich darum ein jeder vor der Herrschlust, denn diese hat stets die gleichen Folgen. Nächstens ein anderes Exempel. Neunte Szene. Bischof Martin. Am 13. August 1847. Ein Bischof, der auf seine Würde große Stücke hielt und ebenso viel auf seine Satzungen, ward denn einmal zum letzten Male krank. Er, der selbst als noch ein untergebener Presbyter des Himmels Freuden mit den wunderlichsten Farben ausmalte, er, der sich gar oftmals völlig erschöpfte in der Darstellung der Wonne und Seligkeit im Reiche der Engel, daneben aber freilich auch die Hölle und das leidige Fegefeuer nie vergaß, hatte nun als selbst schon beinahe 80-jähriger Greis noch immer keinen Wunsch, von diesem seinem oft gepriesenen Himmel Besitz zu nehmen. Ihm wären noch 1000 Jahre Erdenleben lieber gewesen als ein zukünftiger Himmel, mit allen seinen Wonnen und Seligkeiten. Daher denn unser erkrankter Episkopus auch alles anwandte, um nur wieder irdisch gesund zu werden. Die besten Ärzte mussten stets um ihn sein, in allen Kirchen seiner Diözese mussten Kraftmessen gelesen werden und alle seine Schafe wurden aufgefordert, für seine Erhaltung zu beten und an seiner Statt fromme Gelübde gegen Gewinnung eines vollkommenen Ablasses zu machen und auch zu halten. In seinem Krankengemach ward ein Altar aufgerichtet, bei dem vormittags drei Messen zur Wiedergewinnung der Gesundheit mussten gelesen werden. Nachmittags aber mussten bei stets ausgesetztem Sanctissimum die drei frömmsten Mönche in einem Fort das Breviarium beten. Er selbst rief zu öfteren Malen aus: O Herr, erbarme dich meiner. Heilige Maria, du liebe Mutter, hilf mir. Erbarme dich meiner fürstbischöflichen Würden und Gnaden, die ich trage zu deiner Ehre und zur Ehre deines Sohnes. O verlasse deinen getreuesten Diener nicht, du alleinige Helferin aus jeder Not, du einzige Stütze aller Leidenden. Aber es half alles nichts. Unser Mann verfiel in einen recht tiefen Schlaf, aus dem er diesseits nicht mehr erwachte.